den Wochenabschnitt Schoftim, die Richter. Und eben, es fängt direkt an mit der Aufforderung, Richter und Aufseher einzusetzen, und auch deren Autorität wird betont. Es gibt die Richter vor Ort, es gibt die Richter an dem Ort, den Gott erwählen wird, also Jerusalem gemeint ist, sozusagen eine höhere Instanz. Es geht dann weiter mit der Möglichkeit, das werden wir gleich noch sehen, ob es eine Möglichkeit oder eine Pflicht ist, einen König einzusetzen. Es geht um die speziellen Rechte der Leviten und der Priester. Dazwischen nochmal eine Warnung vor allen möglichen Arten von Götzendienst, und das sind auch gerade alle möglichen abergläubischen, magischen Praktiken, und dem wird eben entgegengesetzt, dass nach, wenn Mose nicht mehr da sein wird, an seiner Stelle ein Prophet sein soll, wo wir ja auch in den späteren Kapiteln vom Deuteronomium sehen werden, wie Josua dafür eingesetzt wird. Dann wird nochmal betont die Einrichtung der drei Asylstädte für jemanden, der aus Versehen einen anderen getötet hat, dass der also von der Blutrache gerettet werden kann. Dann kommt noch das Problem der falschen Zeugen. Also man braucht eben zwei Zeugen, das hatten wir ja auch schon gesehen, für jeden Fall. Und für den Fall halt, dass die Zeugen ein lügnerisches Zeugnis abgeben, das im Grunde genommen ihnen widerfährt, was sie demjenigen, gegen den sie falsches Zeugnis abgelegt haben, geschehen sollte. Und dann kommt das Kriegsrecht, das zunächst einmal Ausnahmen vorsieht, wer nicht in den Krieg ziehen muss. Und das scheint eigentlich relativ liberal, dass eben, also die Israeliten werden versammelt, in den Krieg zu ziehen. Und das heißt, wer ein neues Haus gebaut hat, einen neuen Weinberg angelegt hat und gerade geheiratet hat, der darf gehen. Der soll erstmal sich diesen erfreulichen Dingen widmen und ist nicht gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Und auch wer Angst hat, darf das durchaus sagen und ist nicht gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Und dann geht es um den Kriegszug gegen die fernen und die nahen Städte, wo bei den nahen Städten, also den kananitischen, auch nochmal von der völligen Vernichtung gesprochen wird. Es kommt nochmal die ökologisch interessante Aspekte, dass man keine Obstbäume abhauen darf bei der Belagerung einer Stadt, sondern nur Bäume, von denen man weiß, dass sie keine Früchte tragen. Und schließlich endet unser Abschnitt dann mit diesem Ritus, für den Fall, dass irgendwo auf freiem Feld ein Toter, ein Ermordeter gefunden worden ist und man nicht weiß, wer ihn getötet hat, dann wird nachgemessen, welches ist die Stadt, die am nächsten dran ist, und deren Älteste müssen ein Kalb schlachten an einem Fluss und darüber sich die Hände waschen und sagen, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen. Im Grunde, ich wollte eigentlich noch einen Text dazu bringen, aber ich hatte dann schon so viel andere Sachen, dass wir da jetzt nicht mehr noch ins Detail zu kommen. Es ist irgendwo der Gedanke einer gesellschaftlichen Verantwortung, die zumindest in einem Ritus zum Ausdruck kommt, zu sagen, man kann nicht einfach gar nichts tun, wenn irgendwo ein Ermordeter gefunden wird, und potenziell sind halt die verantwortlich, die am nächsten dran wohnen, und die müssen zumindest öffentlich erklären, dass nach ihrem besten Wissen und Gewissen sie nichts damit zu tun haben. In dem Sinne schon auch ein sehr interessantes Kapitel für gesellschaftliche Verantwortung. Ja, also abgesehen von zu einer kurzen allgemeinen Einleitung zu unserem Abschnitt habe ich mich also konzentriert einerseits auf das Kapitel, das sich mit der Frage der Ernennung eines Königs befasst, und nachher nochmal mit dem Kriegsrecht, was ein ganz entscheidender Text ist, der durchaus auch heute Aktualität hat. Ja, also zu unserer Einleitung heißt es also, einige Ausleger sagen einfach eben, nachdem also jetzt die Gebote für alle Einzelnen kommen, kommen jetzt die Gebote für die unterschiedlichen Gruppen, die für die Führung des Volkes zuständig sind. Und der italienische Ausleger Rabbi Ovadia Sforno, man sieht, dass er offensichtlich eine ziemlich pessimistische Sicht dessen hat, wie auch unterschiedliche Gruppen, die einen Staat leiten, sich benehmen können. Er schreibt da nämlich dazu, Richter und Aufseher, also eben die beiden Worte, mit denen unser Abschnitt beginnt. Nach den Geboten für die Masse ordnete er die Angelegenheiten ihrer Führer an. Dies sind die Richter, die Könige, die Priester und die Propheten, durch deren angemessenes Verhalten auch die Angelegenheiten der Masse angemessen sein werden, während sie durch ihre Verderbnis verdorben werden, wie der Prophet, nämlich Zephania, bezeugte, als er sagte: Die Fürsten in ihrer Mitte sind wie brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe der Steppe, die nichts bis zum Morgen übrig lassen, ihre Propheten leichtfertig und betrügerisch. Ihre Priester haben das Heilige entweiht und der Tora Gewalt angetan. Also wir sehen hier eine sehr skeptische Sicht von Sforno. Weiß nicht, ob vielleicht seine Erfahrungen der von den italienischen Städten in der frühen Neuzeit dazu beigetragen haben, dass er das so gesehen hat. Jedenfalls führt er hier mit dem Zitat von Zephania auch wirklich ein, wie eben Macht missbraucht werden kann. Ich sehe hier technisch, bei Frau Herritsch ist irgendwie
Genau, Frau
hier
Herrlich, Sie
was
müssen
ge
das Bildschirmteilen beenden, Ihren Bildschirm schließen, weil wir das alle mitsehen und uns gegenseitig nicht mehr sehen können.
Ich bin dabei, aber höre alles. Danke.
Aber Sie müssten Ihren Bildschirm schließen, Frau Herrlich.
Ich
Ja,
höre
ist
alles,
gut.
danke.
Ja, ist
Hören Sie
gut.
mich?
Unten in der unteren Leiste, da ist eine Funktion, auf die man drücken kann, um das zu
Ich gehe noch
beenden.
mal. Ich höre Sie. Das kommt gleich schon.
Sie müssen auf die Freigeben-Taste drücken.
Hören tun wir Sie auch, Frau
Ich will
Herritsch.
noch
Es geht
mal
darum,
neu.
dass wir uns nicht mehr sehen, weil Sie Ihren Bildschirm teilen. Und wenn Sie da
Sonst gehen Sie
Geheimnisse drauf haben,
raus.
dann sehen wir das jetzt alles.
Genau, sonst gehen Sie raus und kommen nochmal neu rein.
Genau. Ich höre alles.
Frau Herritsch, hören Sie uns?
Ich höre Sie, hören Sie mich?
Wir hören Sie auch. Das Problem ist gar nicht das Hören. Das Problem ist, wir sehen nichts mehr. Sie haben aktiviert, dass Ihr Bildschirm gezeigt wird und wir sehen jetzt alles von Ihrem Bildschirm. Da ist
Ich
unten
höre alles.
eine Taste, da ist so ein Kreis und dann ein Viereck mit einem Pfeil nach oben. Da müssten Sie nochmal draufklicken. Dann ist das abgestellt. Das wäre schön, wenn Sie das täten. Danke.
Hören? Hören
Hören
Sie?
Sie?
Genau.
Genau.
Hören
Hören
Sie? Sie
Sie
mich?
mich?
Ich gehe raus.
Jetzt ist es in Ordnung. Jetzt ist gut. Jetzt
Ja,
ist
also soweit der Text von Sforno, den wir so ein bisschen im Hintergrund behalten können. Bei dem Königsrecht geht es jetzt eigentlich um die Frage, ob die Formulierung, so wie es am Anfang ist, wenn du in das Land kommst, das er dein Gott dir gegeben hat und es in Besitz genommen hast und du in ihm sitzt und du dann sagst, ich setze mir einen König ein. Ist das sozusagen eine Möglichkeit, die eingeräumt wird, oder ist das ein Gebot? Und da ist sicher auch nochmal wichtig, im Hintergrund zu haben, wie es ja im ersten Samuel-Buch überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ein König kommt. Wir haben den Propheten Samuel, der eigentlich, man könnte in gewisser Weise sagen, der letzte der Richter ist. Und irgendwann kommen die Israeliten an und sagen ihm, ja, deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen und wir wissen nicht, was nach dir sein wird. Wir wollen einen König haben wie alle Völker. Und Samuel ist ziemlich wütend darüber und
Gott sagt ihm eigentlich, du musst nicht selber wütend sein, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Eigentlich geht der Streit drum, Gott ist doch der König Israels. Wieso will man jetzt einen Menschen als König haben? Und eigentlich auch gerade, auch in unserem Abschnitt wird ja davon gesprochen, einen König einzusetzen, wie ihn alle Völker haben. Und im Samuelbuch ist völlig klar, dass es was Negatives. Wieso soll man plötzlich alles tun, was die Völker wollen? Das heißt ja nicht dauernd, dass man eben genau nicht das tun soll, was die Völker sollen. Also wie ist das zu verstehen? Und überraschenderweise hören wir jetzt schon im babylonischen Talmud, im Traktat Sanhedrin, dass es ein Gebot ist. Drei Gebote wurden den Israeliten bei ihrem Einzug in das Land auferlegt. Einen König einzusetzen, die Nachkommen Amaleks auszurotten. Das hatten wir ja schon mal bei dem Wochenabschnitt nach dem Auszug aus Ägypten und kommt auch noch mal im nächsten Abschnitt. Und den Tempel zu bauen. Rabbi Nehorai sagte, in diesem Abschnitt ist nur ihr späteres Murren vorgesehen. Denn es heißt, und wenn du sagst, ich will einen König über mich setzen, sozusagen diese Formulierung weist darauf hin, dass sie später eben aus Protest heraus einen König fordern werden. Es wird gelehrt, Rabbi Eliezer sagte, die Ältesten des Zeitalters, also des Zeitalters Samuels, forderten, wie es sich gehört, wie es heißt, gib uns einen König, der uns regiere. Die Leute aus dem gemeinen Volke aber arteten aus, denn es heißt, und wir werden wie alle Völker sein und unser König wird uns richten und vor uns hinausziehen. Also irgendwie wird ja versucht, diesen Balanceakt zu machen, weil irgendwo ziemlich klar ist, im ersten Samuelbuch wird das Königtum als was Negatives gesehen und hier jetzt zu sehen, es ist die Frage, wie man den König fordert sozusagen und welche Aufgabe man ihm gibt. Und einfach zu sagen, ein König soll uns regieren, das ist in Ordnung, aber eben zu sagen, wir wollen wie alle anderen Völker sein, das ist ein Problem. Aber der Talmud kennt das eben als ein Gebot, dass nach der Landnahme ein König eingesetzt werden soll. Dagegen schreibt Rabbi Saadia Gaon in seinem Kommentar zu dem Vers, setze, ja, setze einen König über dich. Es ist dir erlaubt, dir einen König aufzustellen. Und ebenso macht es Ibn Ezra, der auch zu setze, ja, setze sagt, Erlaubnis. Aber demgegenüber Maimonides nimmt eigentlich die Darstellung des Talmud auf. Er hat ja eigentlich versucht, in der Mishneh Torah möglichst übersichtlich die Vorschriften des Talmud zusammenzustellen. Und der Abschnitt über die Vorschriften für Könige und ihre Kriege, das ist der Titel, den man dem gegeben hat, ist der letzte Abschnitt der Mishneh Torah, wo man auch merkt, dass es bei ihm eigentlich eine Komponente ist, die für die messianischen Zeiten am Ende der geschichtlichen Entwicklung stehen. Und das ist etwas, was er als letzter behandelt hat. Die späteren halachischen Kompendien wie der Schulchan Aruch haben sich mit diesen Dingen nicht mehr befasst. Und darum ist eben auch die Zusammenstellung von Maimonides so wichtig. Also er macht es zunächst mal genauso, wie es der Talmud macht. Drei Gebote wurden Israel bei seinem Einzug in das Land befohlen. Sich einen König zu ernennen, wie es heißt, setze, ja, setze einen König über dich. Die Nachkommen Amaleks auszurotten, wie es heißt, lösche die Erinnerung an Amalek aus. Sich den Tempel zu bauen, wie es heißt, den Ort, den er, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, suche auf und komme dorthin. Die Ernennung des Königs geht im Krieg gegen Amalek vor. Wie es heißt, mich hat er geschickt, dich zum König zu salben, und jetzt geh und schlage Amalek. Also wie Samuel Saul zunächst zum König salbt und ihm dann den Auftrag gibt, gegen Amalek zu kämpfen. Und die Ausrottung der Nachkommen Amaleks geht dem Bau des Tempels vor, wie es heißt. Und als der König, damit ist jetzt David gemeint, in seinem Haus saß und er ihm rundherum Ruhe von all seinen Feinden gegeben hatte, sagte der König zu dem Propheten Nathan, siehe, ich sitze in einem Haus aus Zedern, sozusagen, ich sitze in einem guten Haus und es wird auch wohl jetzt Zeit, auch ein Haus für Gott zu bauen, wobei das aber ja nochmal dann eine Generation auf Davids Sohn Salomo verschoben wird. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, die sich aus dem Samuelbuch ergibt, wenn das Aufstellen eines Königs Pflicht ist, Warum wollte dann der Heilige gepriesen sei er es nicht, als die Israeliten von Samuel einen König verlangten? Weil sie es aus Erbitterung forderten und nicht um das Gebot zu erfüllen, sondern weil sie von dem Propheten Samuel genug hatten, wie es heißt, denn nicht dich haben sie verschmäht, sondern mich. Von vornherein stellt man keinen König auf, außer nach dem Spruch des Gerichtshofs von 70 Ältesten und eines Propheten, wie Josua, den unser Lehrer Mose und sein Gerichtshof ernannt haben, und wie Saul und David, die Samuel und sein Gerichtshof ernannt haben. Ja, in eine ähnliche Richtung geht Ramban, der auch teilweise Maimonides nochmal zitiert. Und wenn du sagst, ich will einen König über mich setzen, der Meinung unserer Lehrer nach ist dies wie, dann sage, ich will einen König über mich setzen. Sozusagen das nicht als Konditionalsatz, sondern als Verpflichtung zu haben. Und es ist ein positives Gebot, das uns verpflichtet, so zu sprechen, nachdem wir das Land geerbt und uns in ihm niedergelassen haben. Und meiner Meinung nach ist auch dies einer der Hinweise auf die Zukunft. Denn so war es, als Israel Saul verlangt hat. Sie sagten zu Samuel, setze uns einen König ein, uns zu richten wie alle Völker. Und ebenso steht dort geschrieben, und wir werden wie alle Völker sein, und unser König wird uns richten. Denn was ist der Grund, dass die Tora bei einem Gebot sagt, wie alle Völker um dich herum? Wenn doch Israel nicht von ihnen lernen soll und die, die Unrecht tun, nicht beneiden soll, sondern dies ist ein Hinweis auf das, was sein wird. So versucht Ramban das irgendwo hinzubekommen, den Widerspruch zwischen einer Pflicht, einen König einzusetzen und dem, was im Buch Samuel steht, zu sagen, dass das hier so formuliert ist mit dem Blick auf das, was tatsächlich geschehen wird. Bei Sforno, den wir gerade ja auch schon am Anfang in seiner grundsätzlichen Herrschaftskritik hatten, finden wir schon eine Skepsis eher darüber, dass das wirklich ein Gebot ist. Ich will einen König über mich setzen wie alle Völker. Was ist jetzt sozusagen König? Dass er und seine Nachkommen das Königtum haben werden. Nicht wie die Richter, die ja vor Saul und David geherrscht haben, als nur der Richter König war, aber nicht seine Nachkommen nach ihm. Und die Ernennung eines Richters zum König, auf diese Weise wurde ihnen bei ihrem Kommen in das Land befohlen. Wie es heißt, dass seine Gemeinschaft nicht wie eine Herde, die keinen Hirten hat, sei. Jedoch, dass der König sein würde wie die Könige der Völker und er und seine Nachkommen das Königtum behalten, verschmähte Gott, gepriesen sei er. Aber als sie ihren Nacken versteiften, ihnen einen König auf diese Weise hinzustellen, befahl er ihnen, dass sie nur eine geeignete Person auswählen sollen, die er erwählt hat, und der Israel nicht zum Abfall vom Glauben bringen soll, und dass er kein Fremder sein soll, obwohl er geeignet und ein Held und Kriegsmann ist. Und als sie in der Frage des Königs sündigten, dass er und seine Nachkommen über sie herrschen wie bei allen Völkern, bestand ihre Strafe in Missgeschicken, die der Masse wegen des Königs geschehen, wie es heißt, und an diesem Tag werdet ihr wegen eures Königs, den ihr euch erwählt habt, schreien, und er wird euch an diesem Tag nicht erhören. Und wie es heißt, ich werde dir einen König geben in meinem Zorn und ihn nehmen in meiner Wut. Und die Erlaubnis zur Ernennung eines Königs war wie die Erlaubnis hinsichtlich der schönen Kriegsgefangenen, bei der angedeutet wird, dass er sie schließlich hassen und mit ihr einen widerspenstigen und aufsässigen Sohn zeugen wird, wie es David mit Abschalom geschehen ist. Den Abschnitt über die schöne Kriegsgefangene, damit fängt der nächste Abschnitt an. Da bringe ich nächstes Mal noch ein paar Texte zu. Also was Forno eigentlich sagt, also er kann sozusagen nicht dahinter zurück, dass es ein Gebot gibt, einen König einzusetzen, aber er definiert das Wort König letztlich um. Also er sagt eigentlich, es gibt einen König, wie man es normalerweise versteht, der eben erblich die Herrschaft behält. Und das ist anders als die Richter, die immer nur einzelne Führer waren, die eingesetzt waren. Und er deutet jetzt das, aber ansonsten sozusagen von ihrer Amtsausübung eigentlich wie Könige waren, nur dass sie eben das nicht vererbt haben. Und von daher legt er das jetzt Gebot, einen König einzusetzen, auf die Ernennung eines Richters aus. Und sagt, und was danach geschehen ist, ist im Grunde genommen, dass sie nicht einen solchen eben jeweils individuell eingesetzten König haben wollten, sondern eine erbliche Dynastie, wie die Völker es haben. Und das war eigentlich schon etwas, was Gott nicht wollte. Aber dann sozusagen, um Schlimmeres zu verhindern, hat er halt gesagt, okay, dann macht das halt, aber stellt halt gewisse Bedingungen auf, die der König einhalten soll, damit all die Gefahren, die bei den Königen der Völker da sind, nicht treten. Und zum Abschluss vom Thema des Königs noch aus dem Sefer Hachinuch, was ja die einzelnen Gebote aufzählt. Das geht auch noch spezifisch darauf ein. Das heißt es ja am Ende der Vorschriften über den König, dass er sich eine Torarolle schreiben soll und die immer bei sich haben soll. Und da schreibt er, zu den Wurzeln dieses Gebotes gehört: Da der König in eigener Autorität dasteht, wird niemand ihn betrüben wegen seiner Taten oder ihn tadeln. Und mit dem Schwert seines Mundes wird er sein Land schlagen. Und mit dem Hauch seiner Lippen wird er töten in seinem Volk, wen er will. Und daher braucht er wirklich strenge Einhaltung der Torah. Und ein gutes Gedächtnis muss ihm gegenüberstehen, dass er es immer betrachte, um seinen Trieb niederzuhalten und sein Herz seinem Schöpfer zuzuwenden. Und das ist es, was unsere Weisen seligen Angedenkens sagten. Er zieht in den Krieg und die Torarolle ist mit ihm. Er spricht Recht und sie ist mit ihm. Er setzt sich hin zu essen und sie ist ihm gegenüber. Kurz, dass sie nicht aus seinen Augen verschwinde, außer wenn er seine Bedürfnisse erledigt und ins Bad geht. Das ist eigentlich eine für den alten Orient ziemlich revolutionäre Auffassung, dass der König nicht über dem Gesetz steht. Denn wir haben alle die antiken Königreiche, da war der König der Gesetzgeber. Er konnte Gesetze erlassen, wie er wollte. Und das ist halt das Besondere, dass es hier ein göttliches Gesetz gibt, von dem auch der König nicht ausgenommen ist und dem eben nochmal besonders auch vorgeschrieben wird, dass er sich das Gesetz, die Torah, besonders zu Herzen nehmen soll. Ja, was gibt es an Nachfragen, Anmerkungen, Überlegungen? Herr Smith.
Der Trieb, die er runter betet, was steht da? Sein Trieb
Ja, also
nicht
das
zu
ist der
halten,
Jetzer,
hat der
das
böse
kann.
Trieb.
Ja, also oft ist der Trieb, also der Trieb ist wohl allgemein das, was dazu treibt, das Böse zu tun.
Ja,
Und man
böse Trieb.
kann sicher hier beim König speziell sagen, auch seinen Herrschaftstrieb. Natürlich ist es in dem Fall so weniger der sexuelle Trieb, weil das auch oft ist. Sondern sozusagen alles, was ihn davon abbringt, die Tora einzuhalten und gerade die Dinge, die spezifisch als König für ihn gelten.
Ja, aber den bösen Trieb so. Ja,
Ja.
danke.
Herr Müller.
Jetzt, wenn ich mir den Übergang vom Richtertum zum Königtum betrachte, dann ist es doch so, dass der Richter von den Stammesältesten mehr oder minder eingesetzt wurde. Und zwar nur situativ, wenn also die allgemeine Lage es verlangte. Dann wird ein König verlangt. Aber gleichzeitig wird mit dem König auch diese Erbdynastie gewünscht und gefordert. Das heißt also eine Art von, ich sag mal, vorheriger, leicht demokratisch Wahl und jetzt ein mehr oder minder Absolutismus. Das heißt also, die Ältesten geben freiwillig einen ganz großen Teil ihrer Macht ab. Warum ist hier so viel Wert darauf gelegt, diese Erbdynastie einzuführen? Und gerade ein König ist ja eine neue Struktur. Das heißt also, man sollte normalerweise erwarten, dass man jetzt erstmal abwartet, wie sich das einspielt und dann eine Erbfolge festlegen würde, wenn es notwendig ist oder wenn es gut erscheint.
Ja, das ist wirklich der wesentliche Unterschied zwischen den Richtern und den Königen, dass die Richter eben wirklich zeitgebunden eingesetzt werden, wobei es nicht immer eindeutig ist, dass die Ältesten die wählen. Also einzelne Fälle gibt es, wie bei Yiftach zum Beispiel. Manchmal scheint es auch eher, dass das ein geistbegabter Mensch ist, der sozusagen mit Gottes Willen eintritt, so wie es ja auch teilweise im Richterbuch gesagt wird, dass eigentlich immer, wenn die Israeliten wieder wegen ihrer Untreue zur Tora unter ihren Feinden zu viel gelitten haben, dann Gott, um ihnen zu helfen, doch einen Richter erweckt hat. Aber auf jeden Fall ist es etwas, was eben eine zeitlich begrenzte Führung ist. Und bei Gidon heißt es ja sogar, sie bieten ihm ja sogar an, dass sein Sohn nach ihm Richter sein sollte, und er lehnt das ab. Also das ist schon, wird schon ziemlich kritisch gesehen. Und im Buch Samuel gibt es eben auch, also Samuel hatte ein Riesenproblem damit, dass das Volk einen König fordert. Und es scheint was damit zu tun zu haben. Und auch die Ältesten, die, wie Sie sagten, damit ja durchaus Teil ihrer Autorität verlieren, dass die Angst so groß ist, dass dieses Richteramt zu instabil ist, dass man sozusagen wissen will, wer herrscht, und dass das auch jemand ist. Am Anfang ist vielleicht noch gar nicht so klar, und auch in unserem Text hier im Deuteronomium nicht, ob das ein Erbkönigtum ist. Das ist eine Sache, die sich eigentlich erst mit David dann entwickelt. Und es gibt keine Frage, dass es in der Bibel hier unterschiedliche Tendenzen gibt. Und darum merkt man ja auch hier bei den Auslegern, dass, wie die sich da hin und her lavieren. Einerseits zu sagen, es ist eine Pflicht, einen König zu errichten, einzusetzen, andererseits zu sehen, dass das doch so stark kritisiert wird. Also ich glaube schon, die ältere Tendenz ist die zu sagen, ein König ist eigentlich problematisch, weil er auch eben im Grunde genommen das Königtum Gottes in Frage stellt. Und wir haben eigentlich sogar bis heute in dem täglichen Gebet, im 18-Bitten-Gebet, ist ja die eine Bitte, wo es eigentlich um eine, also einerseits heißt es eben, unsere Richter wieder wie in früheren Zeiten einzusetzen, aber letztlich heißt es, damit du Gott alleine als König herrschst. Und das ist auch das, was in den Texten von Rosh Hashanah, was ja eben gerade auch so als das Fest des Gottes als Königs gilt, immer wieder kommt. Also ich denke schon, es ist eine ganz starke Tendenz, da den König als etwas Problematisches zu sehen. Und irgendwie hat es die Davidische Dynastie geschafft, das trotzdem sich als eine sozusagen messianische Dynastie durchzusetzen.
Was bedeutet dann in dem Zusammenhang ein König, der uns richtet und vor uns hinauszieht? Dieses Hinausziehen vor uns, was
Dass sie in
bedeutet
den
das?
Krieg ziehen, das ist sozusagen, das ist damit gemeint. Und das kommt sicher auch, also im Samuelbuch ist das ja eigentlich der Auslöser, dass die Israeliten dauernd in Kriegen mit den Philistern sind und sie halt jemanden brauchen, der ihnen hilft in diesen Kriegen. Und eigentlich auch der Grund, dass Saul erwählt wird, ist, also einer der Gründe ist, dass er sich als fähiger Heerführer erwiesen hat. Also das dieses Hinausziehen meint eigentlich immer ein Hinausziehen in den Krieg.
Okay.
Frau Fricke.
Ich hatte so verstanden, dass die Richter eigentlich in den Toren der Stadt, am Markt, also wo ein Marktplatz dann auch war, Recht gesprochen haben, wo es verhandelt wurde. Und ich hatte verstanden, ich hoffe, das stimmt, dass es viele Richter gab. Ich glaube, bis 71 oder so habe ich, glaube ich, mal gelesen zur Zeit. Aber König, da ist es ja zentralisiert, also absolutistisch, wie der Herr Mara auch schon gesagt hat. Und der saß ja in einer Stadt. Ich denke, später in Jerusalem, anfangs, weiß ich nicht. Das schafft ja auch dann Schwierigkeiten, wenn nicht mehr lokal Recht gesprochen wurde oder delegierte der König dann in dieser Zeit die Rechtsprechung an die Städte. Also es wäre meine Frage einfach, wie das
Ja, hier ist auch nochmal
funktioniert
ein
hat.
Unterschied zwischen dem, was uns das Deuteronomium sagt, und dem, was in 1 Samuel kommt. Denn das Deuteronomium macht wirklich ganz kleinen Unterschied zwischen den Richtern. Und da gibt es tatsächlich viele, eben, die in jeder Stadt sitzen. Die 71, das ist die spätere Variante von den Sanhedrin. Und Es gibt dann schon auch eine Hierarchie, also einen obersten Richter sozusagen, der in Jerusalem sitzt, aber es ist schon etwas, man hat sozusagen in seinem eigenen Ort jeweils einen Richter. Und in dem Königsrecht von Deuteronomium wird gar nicht gesagt, dass es die Aufgabe ist, des Königs Recht zu sprechen, sondern das kommt in 1 Samuel vor, wo es eben in 1 Samuel 8,5 heißt, setze uns einen König ein, uns zu richten, wie alle Völker. Und das entspricht eigentlich nicht wörtlich dem, was hier dem König zugeschrieben wird. Also eigentlich ist der Text in Deuteronomium ein klarerer Text für die Trennung zwischen der Judikative und der Exekutive, könnte man in moderner Sprache sagen, die dem König gerade nicht das Recht gibt, Recht zu sprechen, sondern seine wesentliche Aufgabe ist eigentlich gar nicht mal so klar, nach dem Text im Deuteronomium wäre wahrscheinlich in den Krieg zu ziehen, dass das seine Hauptaufgabe ist.
Ja, also da wäre ja auch einmalig an der Spitze, wie Saul das gewesen ist beim Kampf gegen die Amalekiter oder
so. Ja, also das ist zumindest auch das, wie es die spätere Auslegung hat, die eigentlich eben, das sehen wir auch gleich nochmal im Kriegsrecht, dass in den Kriegsziehen eine der wesentlichen Aufgaben des Königs ist.
Und nicht der Richter.
Punkt. Nein, nein, nein. Zumindest nicht nach Deuteronomium. Ja. Dass sie das später getan haben, ist eine andere Frage. Aber eigentlich sind das hier nach unserem Text zwei getrennte Instanzen.
Ja, danke.
Frau Dankowski?
Ich finde das ja hochspannend und frage mich, wo ist denn am Ende dann sozusagen die Moral von der Geschichte? Da ist ja dieses ganz ursprüngliche Spannungsverhältnis schon angedeutet. Mal so sagen, auch der Konflikt zwischen dem Charismatischen und dem Institutionellen. Auf der einen Seite das Vertrauen in Gott, der erwählt und der dann auch die richtigen Männer und zwischendurch ja bei den Richtern auch schon Frauen beruft und die in seinem Sinne handeln, und auf der anderen Seite dieses Bedürfnis nach was Institutionellem, Stabilen. Und das finde ich ja ganz grandios, dass zu so früher Zeit da eine immanente Kritik schon daran ist, dass das schief gehen könnte, also dass über dem König ja keiner mehr ist und wer kontrolliert den denn dann? Und wenn man dann später die Königsgeschichte liest, wird da ja auch hart beurteilt zwischen dem, was Gott gefiel und was ihm missfiel. Ja, und dann geht das Königtum unter. Und ja, welche Implikationen hat das denn für heute gewissermaßen, also für das Staatswesen? Kann man daraus etwas ableiten oder wird daraus etwas abgeleitet?
Man kann natürlich, wenn man sozusagen den Staat Israel, was er ja de facto nicht ist, als einen halachischen Staat ansehen wird, dann werden solche Sachen aktuell. Und es gibt durchaus Bewegungen, die im Grunde genommen in einer solchen Form ein Königtum einrichten wollen, wo eben die Vorschriften von Maimonides und so sozusagen, man hat diese Dinge in der Tradition. Aber daneben steht eben auch die Tradition, die eher sagt, es ist eine Möglichkeit, aber nicht verpflichtend. Und ich denke, es sind schon auch durchaus ernstzunehmende Autoritäten und man kann das durchaus anders sehen. Und in jedem Fall, also selbst wenn man es als ein Gebot sieht, würde man sehen, also selbst die für einen König sind, die haben eine Menge an Versuchen, wie man ihn in Schach halten kann. Also das eine eben ist grundsätzlich sowieso, die Tora steht über ihm und nicht er über der Tora, und dann eben, und er soll nicht zu viele Frauen haben und nicht zu viele Pferde und alles mögliche Dinge. Also, und interessanterweise gerade die Pferde und die Frauen, das sind zwei der Sünden Salomos.
Ja.
Wo ja auch, also auch in der Bibel ist ja auch ausdrücklich heißt, dass es die Frau, wegen seiner vielen Frauen er schließlich aufgehört hat, Gott zu lieben. Also das ist sicher, hat man hier irgendwo auch im Blick, dass eigentlich der König, der in gewisser Weise so ideal dargestellt wird, der den Tempel baut, aber im Grunde genommen genau er all das tut, was dem König verboten ist und damit letztlich sein Königtum scheitert. Und ich würde schon sagen, eigentlich ist es ein Text, der sehr stark warnt vor den Gefahren des Königtums und eben auch die zu sagen, letztlich ist Gott der König. Und würde auch gerade sagen, in unserer heutigen politischen Situation, wo ja die Exekutive viel tut, um die Judikative in Bann zu setzen, ohne das jetzt mit der Tora gleichzusetzen, ist hier eigentlich schon ein Text, der sagt, die Exekutive hat nicht alles zu sagen, sondern sie ist an das Recht gebunden. Und das kann man sich ja auch auf einen säkularen Fall dann übertragen. Herr Müller?
Können wir aus diesem Wunsch oder Forderung nach König, nach dem Königtum, können wir daraus schließen, dass also die Zeit des Nomadentums komplett vorbei ist? Sind die Israeliten in diesem Moment absolut sesshaft? Das heißt also, ist die Einnahme Kanaans schon mehr oder minder erledigt?
Ja, das wird also schon in dem Abschnitt, den wir aus Sanhedrin hatten, und bei
Ja.
Maimonides. Also sie müssen erst in das Land einziehen und sobald sie da sind, sollen sie einen König einsetzen, wo nicht eindeutig ist eigentlich, denn de facto Josua war ja kein König, obwohl man könnte sich darüber streiten, weil auch am Anfang vom Buch Josua wird ja auch Josua eingeschärft, dass er nach der Tora leben soll. Also ob in dem Sinne Josua eigentlich schon der erste König nach diesem Gebot wäre.
Weil Sie haben ja noch keine Städte. Oder haben Sie schon Städte?
Das spielt, also nein, also die erforderlich ist, dass sie sich im verheißenen Land befinden.
Ach
Wie das
so.
genau aussieht, spielt eigentlich keine Rolle. Es ist nur, also es würde keinen König außerhalb Israels geben. Das ist schon ein Gebot, das sozusagen an das Land gebunden ist, aber wie genau die Niederlassung im Land aussieht, ob es schon eine Hauptstadt gibt, ob sie noch verstreut, das spielt, soweit ich das sehe, keine Rolle für die weitere Definition des Königs.
Naja, aber dieser Ausdruck, siehe, ich sitze in einem Haus aus
Das ist
Zedern.
ja der dritte Schritt erst. Also erst wird der König eingesetzt, dann muss gegen Amalek gekämpft werden. Und dann ist sozusagen Ruhe, dann ist der letzte Feind ausgeruht und dann kann man sagen, ja, jetzt ist der König etabliert, muss auch keine Kriege mehr führen und jetzt ist die Zeit da, wo man den Tempel bauen kann.
Ah ja,
Aber
ah ja.
da ist noch einige Zeit zwischen und können unter Umständen
Okay.
auch mehrere Generationen
Ja, gut, danke.
vorbeigehen bis dahin. Frau Fichtbauer. Frau Fichtbauer, hatten Sie sich gemeldet?
Sie müssen noch die Stummschaltung aufheben, wenn Sie was sagen möchten.
Funktioniert nicht.
Nee.
Gut, schon. Wenn Sie sich gemeldet haben und wenn Sie dann noch Probleme haben, also wenn Sie sich, holen wir es nachher nach, wenn Sie sich dann noch
Oder Sie schreiben eine
anmelden.
Frage in den Chat.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, dann würden wir uns jetzt dem Kriegsrecht in Deuteronomium 20 zuwenden. Und interessanterweise eine Menge der Vorschriften dazu befinden sich in dem Traktat Sotah. Das ist der Traktat, der sich mit des Ehebruchs verdächtigen Frau befasst. Und der eigentlich dieses Thema endet in der Mishnah mit der Frage, welche Dinge auf Hebräisch geschrieben oder gesagt werden müssen und welche auch in anderen Sprachen gesagt werden können. Das kommt bei der Sotah, weil da ja der Priester die Selbstverfluchung der Frau aufschreiben soll. Und in dem Sinne ist der Traktat Sotah, man könnte fast sagen, zu einem Abfallkorb geworden für alle möglichen Dinge, die man nicht woanders unterbringen durfte. Und da kommt eben die Frage, ob die Dinge, die der Priester den Leuten vor dem Zug in den Krieg sagen soll, ob das eben auf Hebräisch oder nicht oder auch in einer anderen Sprache gesagt werden kann. Und da kommt jetzt eben die Definition des Krieges, nämlich die Mischna fragt, im Hinblick auf was werden diese Dinge gesagt? Also alle die Ausnahmen, wann jemand befreit wird vom Kriegsdienst. Und da heißt es im Hinblick auf den erlaubten Krieg. Aber bei einem gebotenen Krieg ziehen alle aus. Selbst, wie es bei Joel heißt, der Bräutigam aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Baldachin. Wobei es bei Joel da eigentlich gar nicht um einen Kriegszug, sondern um einen Fasttag gilt. Rabbi Yehuda sagte, im Hinblick auf was werden diese Dinge gesagt? Im Hinblick auf den gebotenen Krieg, aber bei einem verpflichtenden Krieg ziehen alle aus, selbst der Bräutigam aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Baldachin. Also wir haben eine Kategorien von Krieg. Die eine Meinung unterscheidet zwischen einem erlaubten und einem gebotenen Krieg, die andere Meinung zwischen einem gebotenen und einem verpflichtenden Krieg. Und das wird natürlich jetzt in den beiden Talmudim weiter diskutiert. Im palästinischen Talmud heißt es, Rabbi Yochanan sagte, es besteht zwischen ihnen ein Unterschied in der Wortwahl. Rabbi Yehuda nannte den erlaubten Krieg gebotenen Krieg. Aber beim verpflichtenden Krieg ziehen alle aus, selbst der Bräutigam aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Baldachin. Rav Chista sagte, es besteht eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen. Die Rabbanin, also die Mehrheit der Rabbiner, die allgemeine Meinung, sagen, dass ein gebotener Krieg der Krieg Davids ist und ein verpflichtender Krieg der Krieg Josuas. Was natürlich sofort die Frage nach sich zieht, aber was ist denn ein Krieg Davids und was ist ein Krieg Josuas? Rabbi Yehuda nannte einen erlaubten Krieg, wenn wir gegen sie ziehen, also einen Angriffskrieg und einen verpflichtenden Krieg, wenn sie gegen uns ziehen, also einen Verteidigungskrieg. Im babylonischen Talmud heißt es dazu, Rabbi Jochanan sagte, der erlaubte Krieg der Rabbanan ist der gebotene Krieg Rabbi Judas. Der gebotene Krieg der Rabbanan ist der verpflichtende Krieg Rabbi Judas. Rabba sagte, die Eroberungskriege Josuas sind nach aller Ansicht Pflichtkriege, die Erweiterungskriege des Hauses David nach aller Ansicht erlaubte Kriege. Also hier bekommen wir zumindest ein Verständnis davon, was die Kriege Josuas von den Kriegen Davids unterscheidet, dass eben die Kriege Josuas die Eroberung des verheißenen Landes ist und offensichtlich darum sind die Pflichtkriege und die Erweiterungskriege, also Eroberungen jenseits der Grenzen des verheißenen Landes, des Hauses David nach aller Ansicht erlaubte Kriege. Und sozusagen, was ist jetzt das dazwischen? Sie streiten nur darüber, die Nichtjuden zu verringern, dass sie sie nicht überfallen. Das wäre das, was wir heute einen Präventivkrieg nennen. Einer nennt es einen gebotenen Krieg und einer nennt es einen erlaubten Krieg. Und was haben wir von dieser Unterscheidung? Wir lernen davon, also eben, wenn wir einen solchen Krieg als einen gebotenen Krieg ansehen, dass wer sich mit einem Gebot befasst, von einem anderen Gebot befreit ist. Ja, vielleicht mache ich erstmal hier das einen kurzen Einschnitt. Das ist eben die Definition von unterschiedlichen Kriegsarten, die wir hier haben, wo es eben um den Unterschied geht, eben die Verpflichtung zur Eroberung des Landes und die Erlaubnis, möglicherweise Gebiete auch außerhalb der Grenzen des zu erobernden Landes zu führen. Sind da Nachfragen, Anmerkungen, Herr Müller?
Ja, ich frage mich hier wirklich, wissen denn die einziehenden Israelis, wo die Grenzen des Landes sind, das sie von Gott ererbt haben, wie man so schön sagt? Ist das eine reine topografische Grenze, dass man also sagt, hier Kanaan hat die und die Grenzen, es geht nicht zum Beispiel über das Meer hinaus, aber im Land, wo sind Grenzen? Ist das Gebirge ostwärts des Jordans? Wissen die das? Sie dürfen ja keine Angriffskriege führen, sondern nur, wie Sie sagten, Erweiterungskriege. Aber selbst da muss ja eine Grenze gezogen werden.
Natürlich die unterschiedlichen Landverheißungen mit den unterschiedlichen Grenzen, die gegeben werden, sind nicht alle gleich. Aber wenn von den Kriegen Josuas die Rede ist, ist irgendwo schon klar, dass es eigentlich der Übergang über den Jordan ist. Also dass es sich um Land handelt, das sich westlich des Jordan befindet. Und was eigentlich auch klar ist, das Mittelmeer im Westen und der Bach Ägyptens, also mehr oder weniger der Sinai, ist die Grenze im Süden. Im Norden ist es nicht ganz so klar. Das würde einige Gebiete des heutigen Südlibanon einschließen. Aber im Groben und Ganzen könnte man schon etwa sagen, dass das klar ist. Und was in jedem Fall außerhalb des verheißenen Landes sind, das wird auch erwähnt in manchen Midrashim, sind die Kriege, die David gegen die Aramäer geführt hat, also in den syrischen Bereich hinein. Das ist nach allen Meinungen nicht mehr Teil des Landes. Und es gibt durchaus auch in den Midrashim teilweise Kritik, wieso hat David aramäische Gebiete erobert, wenn er auch nicht mal geschafft hatte, die Kanaanäer aus der Umgebung von Jerusalem alle zu vertreiben.
Ja.
Also das, im Grunde genommen das ist ein Thema, das habe ich hier jetzt weggelassen. Das ist auch noch, wird auch noch mal relativ weit diskutiert. Also es ist schon, würde ich sagen, relativ klar, wie das Land begrenzt ist, das man erobern darf. Herr Smith?
Bevor ich meine Bemerkung mache, ich habe eigentlich einen Kommentar mehr, aber warum höre ich dir, Tamara, so verschwommen manchmal? Gibt das bei den anderen auch so?
Das ist dann offensichtlich ein Problem in Ihrer Verbindung heute.
Herr Smith, sonst versuchen Sie es doch mal, die Kamera auszumachen. Vielleicht geht
Ja,
es
ja.
dann besser.
Muss ich dann ein
Das macht
Video
halt.
stoppen, ne?
Ja, genau, nur Video stoppen. Ja, vielleicht geht es besser.
Nee, okay.
Ja. Und dann hatten Sie aber noch eine Frage oder eine Anmerkung?
Ja, nee, ein Kommentar.
Ja.
Eigentlich hier bei dieses erlobten Krieg oder gebotenen Krieg, das ist doch, ich erfahre das jetzt, weil ich da nächste Woche wieder mal darüber reden muss. Das ist ganz was anderes als eine gerechte oder nicht gerechte Krieg, wie der das im Christentum
Ja.
redet. Und dann immer wird dabei Augustinus genannt, obwohl ich eigentlich die Frage habe das ist dann eine christliche Seite von, ja, was hat der selber dann damit gemeint? Weil er hat auch Erfahrungen mit Krieg gehabt, Augustinus. Aber mein Kommentar war eigentlich, es ist eine andere Diskussion als unsere,
Ja, ich habe mich ein bisschen auch im Zusammenhang mit der Auslegung von Josua auch mit christlicher Auslegung befasst. Und das ist wirklich der große Unterschied, dass in der jüdischen Tradition nie der Begriff eines gerechten Krieges kommt. Es geht um erlaubten oder gebotenen Krieg, während die christliche Tradition eben von einem gerechten Krieg spricht. Und ist tatsächlich, das fängt mit Augustinus an. Und der hat einerseits diese Definition aus dem römischen Recht übernommen, wo es eben das Recht, sich zu verteidigen, gibt, aber er hat dann auch, und das leitet er aus dem Buch Josua aus, ein gerechter Krieg ist ein Krieg, den Gott befohlen hat. Und das ist natürlich eine wahnsinnig gefährliche Definition, denn jeder kann behaupten, Gott hat mir das befohlen. Und das sieht man auch in der christlichen Auslegungstradition. Vielleicht werde ich, wenn wir ab Oktober uns mit dem Buch Josua befassen, auch ab und zu mal so vergleichsweise einige der christlichen Texte. Das ist auch hochspannend. Die Spanier, wenn die Lateinamerika erobern, oder die Puritaner, die Nordamerika erobern, alle berufen sich auf Josua.
So, nice.
Ja, das ist enorm spannend und auch enorm spannend zu sehen, wie heute es eben Leute gibt, die das aktuell in Israel Leute gibt, die das aktuell auf unsere Situation übertragen. Die stehen in gewisser Weise viel mehr in der Tradition dieser christlichen Bewegung als in der jüdischen Tradition. Also da kann ich Ihnen jetzt schon mal noch Geschmack auf Josua machen. Das
Ja,
ist
ja,
also
ja.
wirklich
Aber
hochspannend. Frau
das ist dann
Fichtenauer, klappt es
gefährlich.
jetzt mit der Verbindung?
Nein, ich finde es nicht so viel besser.
Frau Fichtenauer hatte noch mal versucht, sich zu melden. Funktioniert offensichtlich nicht. Frau Herritsch?
Ja, hören Sie mich?
Ja, es ist ein Hallen im Hintergrund, aber.
Nein, nein. Meine Frage.
Frau Herretsch, gibt es zweimal, vielleicht
Herr Herritsch ist zweimal drin.
jetzt ist besser?
Nein, nein, Sie sind zweimal
Jetzt
drin.
ist besser?
Nein, vielleicht.
Nein, okay, wir lassen es.
Sie sind zweimal drin. Sie müssen sich einmal ausschalten.
Jetzt ist es.
Nein, versuchen Sie noch mal rauszugehen.
Wir machen nächstes Mal. Ist gut.
Okay. Aber vielleicht, während wir weitermachen, gehen Sie einfach noch mal raus. Und wenn Sie dann wieder reinkommen, geht's. Wenn Sie dann nur noch einmal da sind, können wir es noch mal wieder versuchen. Ja, dann noch spezifische Midrashim zu unserem Text hier, zu dem zweiten Teil unseres Textes, wo es darum eben geht, um den Unterschied zwischen entfernten und nahen Städten. Da haben wir erstmal den halachischen Midrash zu Deuteronomium Sifrei. Das fängt ja an in Vers 10, wenn du dich einer Stadt näherst. Und das wird eben jetzt interpretiert, es geht um einen erlaubten Krieg, so sollst du ihr Frieden anbieten. Groß ist der Frieden, denn selbst im Krieg braucht man Frieden. Und auch Mose war friedliebend, wie es heißt, da sandte ich Boten aus der Wüste Kedemot an Sichon, den König von Cheshbon, Worte des Friedens. Da hatten wir uns schon im ersten Abschnitt zu Deuteronomium mit befasst, dass Mose da ja plötzlich, als Gott ihm sagt, er soll Sichon vernichten, ihm plötzlich ein Friedensangebot schickt und wie die Midrashim das im Grunde genommen auch sehr in Richtung des Friedens auslegen. Und das kommt hier jetzt wieder. Und dann heißt es eben, so sollst du mit allen Städten tun, die sehr fern von dir liegen. Das heißt also, das Angebot des Friedens, dieses Gesetz gilt für die Entfernten, aber nicht für die Nahen. Sondern für die Nahen gilt, sondern sollst du an ihnen den Bann vollstrecken, an den Chetitern, den Amoritern, den Kanaanitern, den Perisitern, den Chevitern und den Jebusitern, wenn es heißt, wie dir der Herr dein Gott geboten hat, so fügt das die Girgashiter hinzu. Das ist eben der Versuch, es sind ja eigentlich 7 kanaanitische Völker und hier fehlt eines, also versucht man es hier dazu zu holen. Aber der wichtige Punkt ist jetzt, damit sie euch nicht lehren, alle diese Gräuel zu tun. Das lehrt, dass wenn sie zu Gott umkehren, sie nicht getötet werden. Also im Grunde genommen, was der Midrash hier macht, nach dem Worttext der Bibel würde man sagen, der Text sagt uns, warum der Bann vollstreckt werden soll, und das heißt, dass alle vernichtet werden sollen, damit sie euch nicht zum Götzendienst verführen. Und das ist eigentlich nur eine Erklärung, aber nichts, woraus man was weiteres ableiten könnte. Und der Midrash verwandelt die Erklärung in eine Folgerung zu sagen, dass wenn sie zu Gott umkehren, also mit dem Götzendienst aufhören, sie nicht getötet werden. Also er findet eigentlich eine Möglichkeit, die Kanaaniter am Leben zu lassen und die Vollstreckung des Banns auszuschließen. Und auf eine andere Weise macht es der Midrash in Deuteronomium Rabba. Den Anfang hatten wir auch schon bei unserem ersten Abschnitt zum Deuteronomium. Jetzt kommt nochmal das Edikt Josuas hier dazu. Der Heilige gepriesen sei, er befahl Mose, gegen Sichon zu kämpfen, wie es heißt, und führe mit ihm Krieg. Aber er tat es nicht, sondern da sandte ich Boten. Da sagte der Heilige gepriesen sei er zu ihm, ich habe dir befohlen, mit ihm zu kämpfen, und du hast mit Frieden begonnen. Bei deinem Leben, ich erhalte deinen Entschluss aufrecht. Jeden Krieg, in den ihr ziehen werdet, werdet ihr mit Frieden beginnen, wie es heißt, wenn du dich einer Stadt näherst. Also soweit hatten wir das schon, als wir unseren ersten Abschnitt von Deuteronomium hatten, und jetzt geht es weiter. Wer hat dies durchgeführt? Josua, der Sohn Nuns. Rabbi Shmuel bar Nachman sagte, was tat Josua? Er verbreitete das Edikt überall, wo er hingehen wollte, um zu erobern. Und in ihm stand geschrieben, wer gehen will, der gehe. Wer Frieden schließen will, der tue es. Wer Krieg führen will, der tue es. Was taten die Girgashiter? Sie wandten sich und gingen weg. Das stützt sich eben darauf, dass die Girgashiter nur in der ersten Liste der Völker erwähnt werden und nachher nicht mehr. Und der Heilige gepriesen sei er, gab ihnen ein schönes Land wie das ihrige, das ist Afrika. Wieso das Afrika ist, habe ich keine Erklärung für gefunden. Die Gibeoniter, die das Friedensangebot annahmen, das wird in Josua erzählt, Mit ihnen schloss Josua Frieden und sie schaffen es eben, unter den Israeliten am Leben zu bleiben, obwohl ja eigentlich der Bann auch für sie gegolten hätte. Aber die 31 Könige, die kamen, um mit ihm zu kämpfen, ließ der Heilige gepriesen sei er in seine Hand fallen. Woher wissen wir das? Wie es heißt in Josua, und sie schlugen sie, bis keiner von ihnen übrig blieb. Also der Midrasch geht jetzt also so weit zu sagen, also wenn aufgrund von Moses Intervention im Krieg gegen Sichon Gott seine Meinung sozusagen geändert hat und sagt, ihr müsst jetzt jeden Krieg, in den ihr ziehen werdet, da müsst ihr erst Frieden anbieten, interpretiert jetzt auch unseren Text in Deuteronomium 20 um und sagt, selbst den nahen Völkern muss der Frieden angeboten werden. Und der Unterschied zwischen den nahen und den entfernten Völkern tritt nur im Falle der Weigerung, den Frieden anzunehmen, ein, denn dann werden die nahen Völker völlig vernichtet und nicht in Anführungsstrichen nur die Männer wie bei den weit entfernten Städten. Aber auch hier wird etwas gemacht, was eigentlich undenkbar ist, nach der Vorschrift den Bann zu vollstrecken, dass man ihnen den Frieden anbieten kann. Und wenn sie ihn annehmen sollten, bleiben sie am Leben. Also das sind eigentlich die beiden Strategien. Der erste Midrasch nimmt die Strategie zu sagen, wenn sie aufhören, Götzendienst zu üben, müssen sie nicht getötet werden. Und der zweite Midrasch sagt, wenn sie bereit sind, unser Friedensangebot anzunehmen. Und damit wird letztlich die Vollstreckung des Banns, es wird zumindest die Möglichkeit eröffnet, die Vollstreckung des Banns zu verhindern. Maimonides, wie oft hat das Ganze in etwas geordnetere Kategorien gebracht? Von vornherein führt der König nur einen gebotenen Krieg. Und welches ist ein gebotener Krieg? Das ist der Krieg gegen die sieben Völker und der Krieg gegen Amalek. Und die Hilfe für Israel zur Rettung aus der Hand eines Bedrängers, der über sie kommt, also einen Verteidigungskrieg. Und danach führt er das ist also auch wichtig zeitlich für ihn, führt er den erlaubten Krieg, den er gegen die übrigen Völker führt, um das Gebiet Israels zu erweitern und seine Größe und seinen Ruhm zu mehren. Für einen gebotenen Krieg muss er nicht die Erlaubnis des Gerichtshofs einholen, sondern er zieht von sich aus jederzeit aus und zwingt das Volk auszuziehen. Aber zu einem erlaubten Krieg führt er das Volk nicht hinaus, es sei denn nach dem Spruch des Gerichtshofs der 71 Richter. Es ist ein positives Gebot, an den sieben Völkern den Bann zu vollstrecken, wie es heißt, banne, ja banne sie. Und jeder, dem einer von ihnen über den Weg läuft und er tötet ihn nicht, übertritt ein Verbot, wie es heißt, lass keine Seele am Leben. Und die Erinnerung an sie ist bereits verloren gegangen. Das ist eigentlich sozusagen der Riegel, den Maimonides vorschiebt, dass dieses Gebot zumindest heute oder in seiner Zeit und auf jeden Fall noch später nicht mehr anzuwenden ist. Wenn er sagt, die Erinnerung an sie ist verloren gegangen, es gibt schon zu seiner Zeit keine Völker mehr, die man noch oder keine Personen mehr, die man noch als Angehörige der sieben kanaanitischen Völker identifizieren kann. Das wird schon im Talmud gesagt, seit Sancherib, der assyrische König, die großen Eroberungen durchgeführt hat und die Völker deportiert hat, wie auch das Nordreich Israel, seitdem ist die Identität dieser Völker nicht mehr da. Und von daher, theoretisch besteht das Gebot, man müsste sie ausrotten, aber es gibt eigentlich keine praktische Möglichkeit mehr, dass man noch immer nachweisen kann, dass es irgendeinen Menschen gibt, der einem dieser Völker angehört. Und damit ist eine Aktualisierung dieses Gebotes eigentlich nicht mehr möglich. Dann geht es weiter. Alle Länder, die Israel mit einem König und nach dem Spruch des Gerichtshofs erobert, dies sind öffentliche Eroberungen und sie sind in jeder Hinsicht wie das Land Israel, das Josua erobert hat. Das ist für den Fall, dass sie sie nach der Eroberung des ganzen Landes Israel, wie es in der Tora definiert wird, erobern. Da kommt nämlich nachher die Frage, aber David hat ja Gebiete außerhalb Israels, eben aramäische Gebiete erobert, aber für die gelten nicht die Gesetze der Tora, zum Beispiel nicht das Brachjahr, das gilt nicht für den syrischen Raum. Und da wird es eben gesagt, weil David eben nicht die Eroberung im Land selber abgeschlossen hat, sondern vorher schon was anderes erobert hat. Man führt gegen keinen Menschen auf der Welt Krieg, bevor man ihn nicht zum Frieden aufgerufen hat, ob bei einem erlaubten Krieg oder einem gebotenen Krieg. Wie es heißt, Wenn du dich einer Stadt näherst, sie zu bekämpfen, rufe sie zum Frieden auf. Wenn sie den Frieden annehmen und die 7 Gebote, die den Kindern Noachs befohlen sind, auf sich nehmen, wird von ihnen keine Seele getötet und sie werden Fronarbeiter, wie es heißt, sie sollen dir Fronarbeiter sein und sich dir verknechten. Wenn sie die Fronarbeit auf sich genommen haben, aber nicht die Knechtschaft aber nicht den Frondienst, hört man nicht auf sie, bis sie beides auf sich nehmen. Und die Knechtschaft, die sie auf sich nehmen, bedeutet, dass sie verachtet sind und in niedrigem Stand und ihr Haupt nicht in Israel erheben, sondern unter ihrer Hand unterworfen sind. Und sie werden zu nichts, das heißt zu keinem Amt in der Welt über Israel ernannt. Und der Frondienst, den sie auf sich nehmen, bedeutet, dass sie zur Arbeit für den König mit ihrem Körper und mit ihrem Vermögen bereit sind. Wie der Bau der Mauern, die Verstärkung der Festungen, der Bau eines Palastes für den König und Ähnliches. Das ist natürlich auch, also dieser Friedensschluss ist natürlich etwas, was man in unserer Sprache bestenfalls ein Befrieden nennen könnte. Das heißt, dass die Leute unterworfen werden. Und wenn Maimonides hier nochmal die noachitischen Gebote reinbringt, ist das vielleicht auch eine Integration von dem, was wir in Sifrei hatten, wo es eben heißt, sie müssen nicht getötet werden, wenn sie vom Götzendienst Abstand nehmen. Und wenn sie den Frieden nicht angenommen haben oder ihn angenommen haben, aber nicht die 7 Gebote auf sich genommen haben, führt man gegen sie Krieg und tötet alle erwachsenen Männlichen und nimmt ihr ganzes Vermögen und ihre Kinder als Beute und tötet keine Frau und keine Minderjährigen, wie es heißt, und die Frauen und die Kinder. Das heißt, die Kinder, weil eben sozusagen die weiblichen Kinder sind in den Frauen mit eingeschlossen, da sind Kinder die männlichen Kinder. Für welchen Fall gilt dies? Im erlaubten Krieg, der mit den übrigen Völkern geführt wird. Aber die 7 Völker und Amalek, die den Frieden nicht angenommen haben, von ihnen lässt man keine Seele übrig, wie es heißt, so tut mit allen Städten, die sehr weit von euch entfernt sind. Nur aus den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir zum Erbbesitz gegeben hat, lass keine Seele am Leben. Und woher lernen wir, und das ist jetzt genau eben die Diskrepanz zwischen der rabbinischen Auslegung und dem Worttext, dass die Stelle nur von denen spricht, also jetzt von den kananitischen, den 7 Völkern, die den Frieden nicht angenommen haben. Wie es heißt, es gab keine Stadt, die den Frieden mit den Kindern Israels annahm, außer den Hevitern, den Einwohnern Gibeons. Alle nahmen sie im Krieg, denn es kam vom Herrn, ihr Herz zum Krieg gegen Israel zu verhärten, damit der Bann an ihnen vollstreckt werde. Daraus ergibt sich, dass sie ihnen Friedensangebote sandten und sie diese nicht annahmen. Ja, und nochmal als Aktualisierung dieser Texte ein Interview, das 2016 Bezalel Smotrich gegeben hat. Damals war er noch Knesset-Abgeordneter, inzwischen ist er Finanzminister und für die Zivilverwaltung der Westbank zuständiger Minister im Verteidigungsministerium. Da geht er genau auf dieses Schreiben Josuas ein. Als Josua bin Nun das Land betrat, schickte er 3 Schreiben an seine Einwohner. Wer Frieden schließen will, der schließe Frieden. Wer gehen will, der gehe. Wer kämpfen will, der kämpfe. Die Grundlage meiner Strategie ist, wir sind hier, wir sind gekommen, das ist unser. Jetzt werden 3 Türen geöffnet. Eine 4. Tür gibt es nicht. Wer gehen will, und es wird welche geben, die gehen wollen, dem werde ich helfen. Wenn sie keine Hoffnung haben werden und keine Vision, werden sie gehen, wie sie 1948 gegangen sind. Wer nicht geht, wird entweder die Herrschaft des jüdischen Staates akzeptieren, und dann kann er bleiben, oder nicht. Und dann werden wir gegen ihn kämpfen und ihn besiegen. Mit der Armee, mit Waffen. Wenn eine eiserne Hand da ist, wird es keine Kinder geben, die Steine werfen. Wer einen Stein wirft, wird nicht hierbleiben. Ich werde auf ihn schießen, ihn ins Gefängnis stecken oder ihn ausweisen. Ja, erstmal bis hierhin, bis wir dann nachher noch den Text über den verbotenen Krieg haben. Nachfragen, Anmerkungen? Frau Herritsch? Jetzt sind Sie noch stumm geschaltet.
Halt das noch?
Ja, jetzt geht es.
Jetzt geht es, ne?
Ja, jetzt geht es gut.
Okay, meine Frage ist, die Israeliten, also die Juden, die waren ja 400 oder über 400 Jahre in Knechtschaft in Ägypten. Wo waren die vorher? Also die Frage ist eigentlich, ist das gelobte Land, haben sie da vorher bereits gewohnt oder in Teilen gewohnt? Dann wäre es ja keine Landnahme, sondern ein Zurückgehen.
Also nach der biblischen Darstellung waren es nur die Ureltern, eben Abraham, Isaak und Jakob mit ihren Frauen, die in dem Land gelebt haben. Und Jakob mit seinen 12 Söhnen kommt dann nach Ägypten und das Volk entsteht eigentlich erst in Ägypten. Also nach der biblischen Darstellung ziehen sie in ein Land, das ihren Vätern verheißen wurde und in dem sie selber nie gelebt haben. Das ist eigentlich nur die göttliche Verheißung. Heute geht man schon eher davon aus, dass es sicher eine solche Gruppe gegeben hat, die aus Ägypten in das Land eingezogen ist. Einfach, das ist ein so starkes Thema in der Bibel, das muss irgendwo einen historischen Hintergrund haben, aber dass zu einem großen Teil es sich wahrscheinlich schon um eine ursprünglich ansässige Bevölkerung gehandelt hat, die sich irgendwann in ihrer Gottesvorstellung wohl unterschieden hat und sich dann zu einem eigenen Gebilde, das sich dann ganz stark von den Kanaanäern absetzen will, entwickelt hat. Und archäologisch hat man das so ein bisschen, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, gefunden, dass es so um die Zeit, wo man eben die Landnahme durch Josua so um 1200 rum ansetzen müsste, findet man auf dem Bergland eine Menge neuer Siedlungen, die sich von anderen Siedlungen davon unterscheiden, dass man keine Schweineknochen in ihnen gefunden hat. Also dass es offensichtlich Leute waren, die keine Schweine gegessen haben, was ja der Tradition der Tora entsprechen würde, während eben in anderen Siedlungen, eher städtischen Siedlungen, in anderen Gebieten, diese Schweineknoche ja gibt. Und das ist so ein bisschen auch ein Hinweis darauf, dass es sich ethnisch wahrscheinlich die Israeliten Kanaaniter waren, aber sich irgendwann halt religiös abgesondert haben. Und das mag auch erklären, diese, wie wir es jetzt im Deuteronomium wirklich dauernd hören, diese Feindschaft der Kanaaniter, denen alles Böse aufgebürdet wird, sozusagen die eigene Vergangenheit, die man, von der man sich absetzen will und das darum auch so scharf wird.
Danke.
Herr Müller?
Ja, ich will mal auf den Begriff Friedensangebot kommen. Das ist genauso, als wenn ich sagen würde, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das heißt also, diese Friedensangebote waren ja Kapitulationsforderungen.
Ja.
Und zwar nicht nur das, sie waren ja auch einen Schritt weiter noch eine gewaltsame Missionierung. Sie sollten ja die 7 noachidischen Gesetze anerkennen und damit also ihren Göttern absagen. Es war eine gewaltsame Konversion.
In gewisser Weise ja. Und es ist halt, ich habe trotzdem halt immer die Übersetzung mit Frieden stehen gelassen, denn so steht es im Text. Text nennt das Frieden. Ich denke, wir kennen das eigentlich auch von der Pax Romana, wie die Römer das Römische Reich befriedet haben.
Ist genau dasselbe, ja.
War auch nicht etwas, was wir heute als Frieden verstehen. Ja, ich sehe auch hier, der Herr Schobes schreibt in den Chat rein, eben Frieden als Kapitulation. Und ja, wie Sie gerade sehen, es ist brennend aktuell im heutigen Israel, weil man eben zum ersten Mal seit Jahrhunderten sich wieder in einer Machtposition findet und eben auch, das werden, also wenn Sie weitergehen und mit mir Josua, das Buch Josua durchgehen, da werden wir eben auch noch Texte haben, wo wirklich gesagt wird, ja, wir erleben heute das Buch Josua sozusagen neu. Es gibt durchaus Rabbiner, ich werde auch noch Beispiele von dem Rabbiner Shlomo Aviner bringen, der wirklich ganz klar sagt, ja, unsere Soldaten sind wie die Soldaten Josuas und das Ganze.
Ja. Aber meine Frage für heute ist dann, wann oder warum hat das Judentum aufgehört zu missionieren?
Also diese Zwangskonversionen, wie wir sie hier haben, die kann man nur machen, wenn man Macht hat. Und das Judentum hatte halt nach der Zerstörung des Zweiten Tempels keine Macht mehr. Und also wir haben es noch bei den Makkabäern, die In den Büchern der Makkabäern wird darauf hingewiesen, wir wissen das auch historisch, die haben teilweise noch Landstriche eigentlich zwangskonvertiert. Herodes stammte eigentlich aus einer solchen zwangskonvertierten Familie von den Edomäern. Aber danach, eine Minderheit kann keine Zwangskonversion durchführen.
Gehen Sie mal in aktuelle Situation.
Man zwingt niemanden.
Ja, aber man missioniert natürlich auch sagen, nicht. Weil die Konversion ist jetzt sogar ziemlich schwierig.
Ja, also nein, also diese Tendenz gibt es im heutigen Israel nicht und es ist eigentlich kein Interesse dran. Nein, also es gibt eigentlich keine Überlegungen, sozusagen alle muslimischen oder christlichen Palästinenser zum Judentum zu konvertieren. Ist mir nicht bekannt, dass jemand ein solches Projekt hat. Es gibt Projekte, die sagen, wir müssen diesen Gedanken, dass alle Nichtjuden, die hier im Land leben, die Gebote, die noachitischen Gebote einhalten, da gibt es manche, die sagen, das müsste wirklich als eine formale, auch wenn eben de facto sicher nicht der Islam und nach vielen Ansichten auch das Christentum kein Götzendienst sind, aber die eine Überlegung haben, eine formale Erklärung, dass man die noachitische, also da gibt es, glaube ich, auch nicht wahnsinnig verbreitet, aber es gibt manche Rabbiner, die mit solchen Ideen spielen.
Aber ist das nicht eine Vorbedingung für das Kommen des Messias?
Nicht das notwendigerweise. Da gibt es unterschiedliche Fragen zu, sozusagen in welcher Reihenfolge das gehen soll. Und weil das letztlich nichts ist, was für die eigene halachische Praxis relevant ist, sagt dann auch manchmal Maimonides, obwohl er schon Vorstellungen hat, wie das aussehen soll. Da soll man die Finger von lassen, letztlich. Das werden wir sehen, wenn der Messias kommt. Ja, Herr Schobes, ich kann durchaus verstehen, dass Sie sagen, dass angesichts der Folgerungen, die wir sehen, Sie denn das Ganze lieber Historie sein lassen möchten. Aber der Text, den wir jetzt bekommen von Aviezer Rawitzki, der gibt eigentlich eine Möglichkeit, die Dinge zu aktualisieren und sogar zu einem Begriff des verbotenen Kriegs zu tun. Also ich finde das sehr spannend. Aviezer Rawitzki war ein wichtiger jüdischer Philosoph, eigentlich Professor für jüdische Philosophie an der Hebräischen Universität. Er hatte leider, ich glaube es war 2006, einen Verkehrsunfall, der auch zu einer starken Gehirnschädigung geführt hat und er ist seitdem nicht mehr in der Lage zu lehren. Aber er hat eben die Frage gestellt, ob das halachische Denken einen Begriff des verbotenen Krieges entwickelt hat. Und das natürlich überhaupt die Frage zu stellen, es gibt den Begriff verbotener Krieg, nicht im Talmud, nicht beim Maimonides, aber zu sagen, aber gibt es sowas vielleicht trotzdem? Und das ist auch eine Frage, wie man an die Halacha herangeht und er kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Die religiöse jüdische Tradition hat zwischen zwei Arten von Kriegen unterschieden, dem gebotenen Krieg und dem erlaubten Krieg. Zur ersten Art, dem gebotenen Krieg, wurden die biblischen Kriege gegen die 7 im Land wohnenden Völker, der Krieg gegen Amalek und alle Verteidigungskriege des Volkes Israel gezählt. Dies ist also eine klare und abgegrenzte Gruppe, jedenfalls seit der gesetzlichen Festlegung durch Maimonides. Mit der zweiten Art des Krieges, dem erlaubten Krieg, ist dies nicht so. Sie ist offener und abhängig von sich verändernden Umständen und von Abwägungen. Außerdem ist das Hinausziehen zu einem Krieg dieser zweiten Art abhängig von einer gemeinsamen Aktivität zweier Instanzen. Die Initiative zum Krieg kommt von der politischen Instanz, dem König, aber der Krieg wird nicht als legitim gelten, solange er nicht offiziell durch die geistlich-juristische Autorität, den Sanhedrin, bestätigt ist. Erschöpft diese Unterscheidung zwischen gebotenem und erlaubtem Krieg das Feld der Diskussion oder lässt sie auch Raum für eine dritte Art, den illegitimen Krieg, der weder in den Bereich der Pflicht noch in den der Erlaubnis gehört, sondern in den Bereich des Verbots und der Sünde? Man kann diese Frage auch anders formulieren. Welche Abwägungen spielten vor dem großen Gerichtshof, dem Sanhedrin, eine Rolle, wenn er zusammenkam, um das Hinausziehen in den erlaubten Krieg zu erlauben oder zu verbieten? Taktische und strategische Abwägungen, ethische und an Werten orientierte Abwägungen oder etwa theologische Abwägungen? Gibt es einen Krieg, der von vornherein verboten ist, weil die Anzugreifenden vor einem Angriff gefeit sind, wegen der zu erwartenden Verluste auf dieser oder auf der anderen Seite, wegen illegitimer Ziele oder Ähnlichem. Vor allem möchte ich zeigen, wie die neue jüdische Rückkehr zu militärischer Macht einerseits und zu den Furchtbarkeiten des Krieges andererseits einen wichtigen Wendepunkt im halachischen Denken herbeigeführt hat. Sie hat eingeschlafene Begriffe, die in der mittelalterlichen Literatur erscheinen, aus dem Schlaf geweckt und aus ihnen mögliche Auffassungen von einem verbotenen Krieg herausgeholt. Sie setzte abgerissene Gedanken und Aussagen aus vergangenen Zeiten in die Tat um und entwickelte in ihrem Licht eine dritte Kategorie des Krieges neben dem erlaubten Krieg und dem gebotenen Krieg. Es sieht so aus, als wäre hier eine Verkehrung ins Gegenteil. Alle wissen, dass die heutige jüdische Rückkehr in die politische und militärische Geschichte konservierte Begriffe von heiligem Krieg, von amalekitischen Feinden und von Erbe und Vererbung, Vertreibung neu aktiviert hat. Und siehe, gleichzeitig hat diese historische Rückkehr selbst auch Begriffe vom verbotenen Krieg geweckt, die Furchtbarkeiten des Kampfes betont und den erlaubten Krieg von ethischen und an Werten orientierten Abwägungen von Seiten des großen Gerichtshofes in Jerusalem abhängig macht. Wer ist der Feind, dem man den Krieg erklären darf? Nach der verbreiteten halachischen Ansicht darf man nur nicht Juden, die die 7 noachitischen Gebote übertreten, einem Feind, der die minimalen religiös-ethischen Anforderungen, die universellen Normen, die den Menschen zum Menschen und die menschliche Gesellschaft zu einer menschlichen Gesellschaft machen, nach den Voraussetzungen der jüdischen Religion, einem solchen Feind nur, der das nicht einhält, den Krieg erklären. Demgegenüber sind zivilisierte Nationen, die von sich aus von Blutvergießen, Unzucht, Götzendienst, Raub und Ähnlichem absehen, von vornherein vor dem Angriff einer jüdischen Armee gefeit. Maimonides entschied, man führt gegen keinen Menschen auf der Welt Krieg, bevor man ihn nicht zum Frieden aufgerufen hat, ob bei einem erlaubten Krieg oder einem geboten Krieg. Es stimmt, dass Maimonides Begriff des Friedenannehmens auch politische und gesellschaftliche Unterwerfung des Feindes beinhaltet, zusätzlich zur Übernahme des Jochs der 7 universellen Gebote. Aber was gilt für Nichtjuden, die von sich aus nach dem erforderlichen religiös-ethischen Kodex lebten und die nicht nur aus Furcht vor Krieg auf sich genommen haben? Nach der Meinung unseres Lehrers Maimonides darf man gegen die, die die 7 Gebote schon vorher einhielten, nicht in den Krieg ziehen. So legte es Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz, der Chazon Ish, der Lehrer des ultraorthodoxen Judentums in Israel in der vorigen Generation aus. Und aus der Formulierung seiner Worte lässt sich folgern, dass sie hinsichtlich jeder zivilisierten Nation, die de facto nach dem universellen Kodex lebt, gesagt wurden und nicht nur hinsichtlich der Gerim Toshavim, die dies de jure vor einem jüdischen Gerichtshof auf sich genommen haben. Wir müssen daran denken, dass Götzendienst nach traditioneller Auffassung mit allgemeiner menschlicher und ethischer Verderbtheit verbunden ist. Maimonides hat jedoch die Muslime aus den Götzendienern herausgenommen und der halachische Prozess, der mit den Tosafisten im 12. Jahrhundert begann und mit Rabbi Menachem Hameiri Ende des 13. Jahrhunderts endete, hat auch die Christen davon ausgenommen. Wem darf also die jüdische Armee einen Angriffskrieg erklären? Zu welchen Zwecken ist es erlaubt, Krieg zu führen? Es ist klar, dass die Halacha erlaubt und befiehlt, zu einem Verteidigungskrieg auszuziehen. Aber was ist mit einem Krieg zur Eroberung des Landes Israel in der heutigen Zeit? Was ist mit einem Eroberungskrieg, der die Größe und den Ruhm des Königs in Israel vermehren soll? Haben auch hier einige Halacha-Gelehrte Normen eines verbotenen Krieges entwickelt? Zunächst hinsichtlich der Eroberung des Landes. Ramban hat diese seinerzeit als Gebot der Tora, das für alle Generationen verbindlich ist, festgelegt. Aber was bedeutet dieses Gebot der Eroberung? Darüber bestehen Meinungsverschiedenheiten. Manche werden sagen, dass es hier auch um militärische Mittel geht, um Eroberung durch Krieg nach dem Wortsinn. So sahen es zum Beispiel in unserer Generation Rabbi Zvi Yehuda Kuk und seine Schüler. Da haben wir schon Beispiele von gesehen. Aber ihnen gegenüber standen andere auf und betonten, dass die halachische Sprache schon immer einen Begriff der Eroberung kannte, die nicht mit militärischen Mitteln geschieht. sondern durch Niederlassung und sich Festsetzen am Boden. So geht es, wie Letztere sagen, auch in der Methode Rambans, nicht um ein Gebot der Eroberung durch Krieg, sondern um ein Gebot der Erbnahme und des Sich-Festsetzens im Land. So schrieb es zum Beispiel Rabbi Shaul Israeli, ein Gelehrter von höchster Autorität unter religiösen Zionisten. Nach seinen Worten bestand das Gebot der Eroberung durch Krieg nur einmalig bei der Eroberung des Landes zur Zeit Josuas, für die es ein ausdrückliches Gebot aus dem Mund des Herrn der Propheten, das heißt Mose, gab. Aber seitdem besteht dieses Gebot nicht mehr und verpflichtet nicht mehr. Als würden wir sagen, die biblische Geschichte von der Eroberung ist nicht dazu da, als historisches Vorbild für die Generationen zu dienen, sondern stellt gerade einen anormalen und einmaligen Fall jenseits der Wege der Geschichte dar. Es stellt sich die Frage, wenn uns auch nicht befohlen ist, das Land durch Krieg zu erobern, ist es doch erlaubt, es zu tun? Rabbiner Nachum Rabinowitz, Leiter der Torah-Studium und Militärdienst verbindenden Yeshiva in Maale Adumim, ist ein herausragender Vertreter der Position, die dies verbietet. Seinen Worten nach darf das Land Israel nur auf erlaubten Wegen erobert werden und der Krieg ist uns nicht erlaubt, außer wenn Feinde uns bedrohen oder angreifen. Das heißt, abgesehen von Präventiv- oder Verteidigungskrieg. Rabinowitz lernt von den Worten Rambans sogar, dass selbst der Krieg Josuas zur Eroberung des Landes seinen Ursprung in einer mangelhaften und heruntergekommenen Situation hatte, in einer Anweisung für den Augenblick, die auf den Israeliten als Strafe für ihre Sünde, nämlich die Sünde der Kundschafter, landete. Daher kann man in den Schriften Rambans keinen Anhaltspunkt finden, um einen Krieg zur Eroberung des Landes zu rechtfertigen. Viel schlimmer noch, diese Auslegung beinhaltet Geringschätzung hinsichtlich der Frage des Blutvergießens. Eine solche Geringschätzung stellt die Grundlagen der Gesellschaft in Frage und gefährdet das ganze Werk des Beginns der Erlösung, womit der Staat Israel gemeint ist. Und es scheint, dass es hier um Blutvergießen auf beiden Seiten in gleicher Weise geht. Aber was ist mit den erlaubten Kriegen der Könige Israels? Hat Maimonides nicht sogar den vom König unter Beratung mit dem Sanhedrin initiierten Angriffskrieg zur Ausweitung erlaubt, einen Krieg, der nur politischen Bedürfnissen dient, seine Größe und seinen Ruhm zu vermehren? Nicht unbedingt, werden andere sagen. So wie Rabbi Chaim Hirschenson, gerade als er die Aufstellung der jüdischen Regimente im Ersten Weltkrieg befürwortete, schrieb: Dafür einen ungerechtfertigt geführten Krieg, das Verbot von Beute und Mord, Raub und Vernichten des Lebens selbst gilt, wurde von einem erlaubten Krieg gegenüber einem verbotenen gesprochen. Und wegen dieser Befürchtung wurde gelehrt, man lässt nicht zum erlaubten Krieg ausziehen, außer durch den Spruch des Gerichtshofs der 71. Das heißt, es ist eine Anordnung durch den Gerichtshof zur Erlaubnis nötig. Siehe, die neue jüdische Realität, angefangen mit der Aufstellung der jüdischen Regimenter und die Kriege des Staates Israel, haben eine umfassendere und methodischere Sicht in der Frage des Krieges und seiner Grenzen hervorgebracht. Dieser Ansicht nach geht die Halacha von dem Prinzip aus, dass eine Kriegshandlung als solche verboten ist, weil es in jedem Krieg zwei Befürchtungen gibt, getötet zu werden und zu töten. Und beide Befürchtungen sind an Verbote der Tora gebunden, wie es Rabbi Yehuda Amital gesagt hat. Wir brauchen also eine besondere religiöse Erlaubnis für die Führung jeden Kriegs. Und wie gesagt, in der heutigen Zeit wird es eine solche Erlaubnis nur für einen eindeutigen Verteidigungskrieg geben. Wie es Rabbi Yehuda Shaviv sagt, drei Kriege gibt es für Israel. Den verbotenen Krieg, den erlaubten Krieg und den gebotenen Krieg. Von den beiden letzteren spricht die Halacha. Über den ersten muss sie nicht sprechen. Denn ein Krieg, der nicht in die beiden letzten Kategorien fällt, ist automatisch ein verbotener Krieg. Und das Verbot des Blutvergießens, wenn die Tora dem Einzelnen verboten hat, das Blut des Einzelnen zu vergießen, um wie viel mehr ist es der Gesamtheit verboten, das Blut einer Gesamtheit zu vergießen? Ja, eine sehr tiefschürfende Analyse, wie man gerade auch die heutige aktuelle Situation ausnutzen kann, um zu betonen, dass es eben gerade auch einen verbotenen Krieg gibt und zeigt auch, man muss, eigentlich muss man an die Halacha die richtigen Fragen stellen, um zu solchen Ergebnissen zu kommen und sich eben nicht damit zufrieden geben, zu sagen, ja, es gibt den Begriff verbotener Krieg ja nicht. Ja, sind dazu Nachfragen, Anmerkungen, Kommentare? Herr Smith.
Ich bin neugierig, was das sich festsetzen am Boden.
Das ist einfach im Land aussieht. Zu leben. Also das schon sozusagen, man kann sich ja auch neben den bereits im Land lebenden Bewohnern ansiedeln. Also ja. Weil das ist bei Ramban eindeutig zu sagen, dass es ein Gebot ist, das Land zu besiedeln. Wir hatten das so also ein bisschen gesehen, dass es in zwei Teile geteilt wird, erobern und besiedeln. Also das sozusagen, das im Land zu wohnen, das ist im Grunde mit dem sich Festsetzen daran gemeint.
Und das ist meistens dann friedlich?
Kann zumindest friedlich sein. Es wird hier, in dem Kontext, wie es hier erwähnt wurde, gilt das als etwas Friedliches, sich niederlassen. Es würde eigentlich nur in dem Fall sozusagen, wenn es andere Leute stört, dass man sich niederlässt, dann könnte es zum Konflikt führen. Aber grundsätzlich ist es als ein friedliches sich niederlassen gedacht.
Ja, weiter gibt es mich viel zum Nachdenken noch, diese ganzen Texte.
Ja. Herr Müller.
Naturgemäß springe ich natürlich auf die Definition des Götzendienstes an. Der hier steht, also Götzendienst wird definiert nach menschlicher und ethischer Verderbtheit. Also nicht die Anbetung fremder Götter oder anderer Götter.
Das ist eingeschlossen, was Sie hier sagen. Im Grunde will ich eine Zusammenfassung geben, sozusagen wie in der Tradition Götzendienst verstanden wurde, es hat schon mit dem Anbeten anderer Götter zu tun, aber es ist sozusagen nicht etwas, was eine rein religiöse oder rein kultische Kategorie ist, sondern automatisch sieht sowohl wie die Tora als auch später die rabbinische Auslegung das mit einem unsittlichen Verhalten zusammen. Das kann sozusagen in diesen traditionellen Vorstellungen nicht voneinander getrennt werden.
Ja, auch sittliche Verhaltung ist nun mal kulturell unterschiedlich.
Ja, das, was in der Tora immer wieder betont wird, ist gerade die Unzucht vergehen, dass die da drunter fallen. Natürlich kann das unterschiedlich sein, ja.
Ja, nichtsdestotrotz ist natürlich diese Definition über verbotene und gebotene Kriege und so weiter, ich möchte fast sagen, bewunderungswürdig.
Ja, ich denke, das sind Dinge, die kommen eben bei jüdischen Denkern, die sich der Halacha verpflichtet fühlen, aber auch merken, ich kann mit solchen Texten, wie wir zum Beispiel gerade den von Smotrich gelesen haben, ich kann mit denen nicht leben. Und die von daher eben auch die Verpflichtung sehen, zu sagen, wir gucken, ob man nicht unsere Tradition auch anders lesen kann. Und da sieht man eben, dass es ja andere Wege gibt. Ja. Und was eben dann auch immer wichtig ist, dass man auch Autoritäten der Vergangenheit heranziehen kann, die auch schon solche Aussagen machen. Das ist eben, wenn man sich sozusagen innerhalb der Orthodoxie bewegt, ist es immer wichtig, eben so etwas auch, zumindest Ansätze auch schon in früheren Zeiten zu finden und dann die Linie halt weiterzuführen. Herr Schobes?
Ich bin dankbar für den letzten Text. Ich hatte riesengroße Widerstände, mich mit den anderen zu beschäftigen. Ich sie eigentlich nur noch als Hilfe für mich akzeptieren konnte. Und dass jetzt diese letzte Auslegung, ich sage es mal, die Kriegstreiber mit den eigenen Waffen geschlagen hat, hat mich wirklich erleichtert. Vielen Dank.
Ja, das war auch, es ist auch für mich, sozusagen auch mein eigenes Anliegen. Ich möchte auch nicht bei den Texten vorher stehen bleiben, weil ich auch nicht glücklich mit denen bin. Ich möchte ihn andererseits nicht unterschlagen. Und ich glaube, das zeigt eben auch nochmal die Wichtigkeit so eines Textes wie dem von Rawitzki, den wir gerade gesehen haben, einfach zu wissen, in welchem Milieu man sich auch bewegt. Und aber mein Anliegen ist eben durchaus, einerseits diese brutalen Texte nicht zu unterschlagen, aber auch zu zeigen, dass es Alternativen gibt.
Ja, und ich glaube, das Wichtige ist ja, Herr Schrubbes, also für uns ist das natürlich klar, dass wir das immer in einen historischen Kontext einordnen, aber es geht ja darum, ich sag mal, die innerorthodoxe Argumentation nachvollziehen zu können und auch da eine Ebene zu finden, im Grunde genommen, ja, auf dieser Ebene der Halacha auch argumentieren zu können und dass das innerhalb dessen eben auch möglich ist. Es gibt ja überhaupt erst die Möglichkeit, in den Diskurs zu gehen.
Ja, für mich war das also auch hochspannend, eben ein Zitat zu finden, wo einer der Rabbiner sagt, die Kriege Josuas waren eine einmalige Sache, die können nicht wiederholt werden. Das geht genau gegen die Richtung, die eben sagt, wir erleben heute sozusagen die Zeit Josuas wieder. Und da nochmal Ansätze zu finden, zu sagen, man muss das durchaus nicht so interpretieren, das denke ich, ist enorm wichtig. Gut, dann denke ich, können wir für heute abschließen. Ja, ich hatte schon gesagt, nächstes Mal geht es mit der schönen Kriegsgefangenen weiter und überhaupt der nächste Abschnitt ist einer der, der eine besonders hohe Zahl von Geboten und Verboten enthält und auch Dinge, die man nicht so gut systematisieren kann. Also es wird so ein paar Einblicke in einzelne Dinge davon geben und natürlich wie immer, alles kann nicht abgedeckt werden. Gut, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Das war gut.
Dankeschön. Schönen Abend.